Wir haben es in der Einleitung ja schon gehört und ich glaube, wir sind täglich gedanklich irgendwo auch mit diesem Thema beschäftigt und stellen uns manche Fragen. Und die ganzen Beschränkungen und Einschränkungen der Pandemie, die fordern uns ganz schön heraus. Also mir geht es so und ich glaube, den meisten, die hier im Gottesdienst sind, geht es genauso. Wer berufstätig ist, Betriebe kämpfen teilweise ums Überleben, vor allem die Gastronomie. Arbeitsplätze sind zum Teil gefährdet, besonders ältere Menschen, ältere Geschwister, ältere Familienmitglieder sind gefährdet oder mehr gefährdet als andere. Unser Alltag hat sich stark verändert. Abstand halten ist wichtig geworden, wo für uns selbst die menschliche Nähe doch eigentlich so wichtig ist, auch die Gemeinschaft. Wir brauchen das. Und wenn ich so die letzten Wochen auch unterwegs bin, ich freue mich immer wieder, wie gut die Gottesdienste besucht sind, obwohl man ja auch nicht so richtig weiß, ja, begebe ich mich damit in Gefahr, erhöht sich das Infektionsrisiko. Die Gottesdienste sind wirklich gut besucht, auch von älteren Menschen, die ja mehr gefährdet sind. Also ich freue mich darüber. Aber wir überlegen doch, wo bleiben wir besser zu Hause, wo halten wir Abstand, wo halten wir großen Abstand. Und vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen auch ganz andere Herausforderungen im Alltag. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere mit der Herausforderung, die so vor ihm steht, auch überfordert. Und jetzt kann man sich so fragen, wie kann es dazu kommen, dass wir, obwohl wir vielleicht mit einer Situation in unserem Leben überfordert sind, dass wir trotzdem weitermachen, dass wir trotzdem die Kraft dazu haben, trotz heftigem Gegenwind, trotz Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, dass wir trotzdem unseren Platz einnehmen und dass wir im Glauben weitergehen. Und jetzt so die konkrete Frage, in welche Herausforderung sind Sie, in welche Herausforderung bist du in deinem Alltag hineingestellt? Was ist so deine ganz persönliche Herausforderung? In deinem Umfeld, in deiner Familie vielleicht oder an deinem Arbeitsplatz oder hier in der Gemeinde? Welche Aufgabe liegt da von Gott her für dich drin? Was möchte Gott dir oder was möchte Gott mit dir in dieser Situation? Was hat er vor? Wie geht's dir dabei? Sagst du, jawohl, die Herausforderung gefällt mir, weil du vielleicht Herausforderungen liebst und sagst, jawohl, ich habe das im Griff? Oder du fragst dich vielleicht, reicht meine Kraft dazu? Reicht mein Wille? Reichen meine Begabungen und Fähigkeiten? Ist das genug und ausreichend? Vielleicht bist du auch auf eine ganz andere Art und Weise herausgefordert. Vielleicht bist du frustriert von einem Mitmenschen, vielleicht sogar enttäuscht von einem anderen Christen. Vielleicht setzt du dich ein in der Gemeinde und andere, die sehen das gar nicht. Oder noch schlimmer, du setzt dich ein und andere, die kritisieren dich ständig. Und das sind ja manchmal auch die Leute, die gar nicht so groß mitmachen und mitarbeiten, aber die manchmal gerne kritisieren und eine ruhige Kugel schieben. Und du fragst dich, will ich das überhaupt noch länger machen? Eigentlich wäre es doch besser, ich ziehe mich zurück. Ganz viel bequemer haben, viel einfacher. Ich ziehe mich einfach so ins Private zurück. Warum diesen Weg weitergehen? Warum im Dienst für Jesus unterwegs sein? Hast du vielleicht manchmal so Gedanken der Verzagtheit? Und plötzlich eben wird die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ganz persönlich: Was kann mir die Kraft geben, trotz aller Widerstände, trotz aller Herausforderungen, den Weg im Glauben weiterzugehen? Dass ich mich weiter einsetze, auch für Jesus. Eine Antwort auf die Frage findet sich im 2. Timotheusbrief, im 1. Kapitel, Vers 7, ein bekannter Vers. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Apostel Paulus schreibt diesen Vers ja ursprünglich an Timotheus. Timotheus, er war ein motivierter, ein engagierter Mitarbeiter von Paulus. Die haben schon einiges zusammen erlebt und die haben zusammen Gemeinde gegründet. Die haben durch sie oder im Zusammenhang mit ihnen sind Menschen zum Glauben gekommen. Menschen sind im Glauben gewachsen, in die Mitarbeit hineingewachsen. Also da war richtig Aufbruchsstimmung gewesen. Doch das war schon einige Zeit her und die Zeiten waren deutlich rauer geworden, als eben Paulus den Brief schreibt. Da waren Verleumdungen, da gab es Verfolgungen, da waren Streitereien in den Gemeinden, Konflikte Und einige Vorbilder waren sogar vom Glaubensweg abgekommen. Paulus sitzt jetzt im Gefängnis und er sagt, es kann gut sein, dass dieser Gefängnisaufenthalt mit meiner Hinrichtung endet. Also er schreibt das in diesem zweiten Timotheusbrief. Mit anderen Worten will Paulus sagen, Timotheus, meine Zeit, die geht zu Ende. Timotheus, jetzt bist du dran. Und plötzlich kann er nicht mehr im Windschatten von Paulus segeln. Nein, jetzt ist er gefragt und muss sich in den Gegenwind stellen. Und er weiß, so für sich, ich bin dem nicht gewachsen. Und der Wind so rau ist und wirklich mir kräftig entgegensteht, ich bin ja kein Paulus. Diesen Mut, diese Leidenschaft, das reicht bei mir alles überhaupt nicht aus. Kennen Sie, kennt ihr das Gefühl, das, was ich habe, das reicht nicht. Das ist einfach nicht genug. Und manchmal unter bestimmten Umständen vielleicht auch so das Gefühl, wenn dann noch das und das dazukommt oder das und das eintritt, dann sind meine Grenzen wirklich eng. Und jetzt eben die Frage, wie will Gott mich gebrauchen? Mich gebrauchen als Zeuge an der Arbeit oder in der Schule, im Studium oder vielleicht auch in der Nachbarschaft. So als Zeuge, obwohl ich gar nicht so der bin, der so viel über Jesus und wo ich so viel über meinen Glauben rede. Ich spreche da nicht so viel darüber. Das ist ja gar nicht so meine Art. Ich bin eher so ein Stiller, so eine Stille. Und weil eben Paulus diese Fragen kennt und weil er den Timotheus gut kennt, deshalb schreibt er ihm in diesem Brief, und es ist, glaube ich, gut, den zweiten Timotheusbrief mal komplett auch durchzulesen. Es lohnt sich für sowas wie das letzte Vermächtnis des Paulus an einen jungen Christen, also der letzte Brief auch, den Paulus geschrieben hat. Und ganz am Anfang des Briefes, da kommt eben dieser Kernvers. Gott hat uns, also Gott hat alle seine Kinder, eben auch uns eingeschlossen, nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, der eine oder andere neigt jetzt vielleicht dazu, sich überfordert zu fühlen und auch zu verzagen. Aber wir müssen nicht verzagen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Gott hat uns nämlich einen mächtigen Begleiter an die Seite gestellt. Wir sind nicht alleine unterwegs. Gott hat seinen Kindern den Heiligen Geist gegeben. Und das bezeugt die Bibel an verschiedenen Stellen, auch im Johannesevangelium und noch an anderen Stellen. Und wenn du an Gott glaubst, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann ist Gott selber durch den Heiligen Geist in dein Leben gekommen, also er wohnt in dir. In anderen Worten, Christus in uns. Und deshalb ist da Hoffnung da. Und das verändert die Situation komplett. Vorhin habe ich von großen Herausforderungen und Widerständen gesprochen, das ist die eine Seite. Und dann ist da auch unsere begrenzte Kraft. Ja, das ist so, das geht mir genauso. Meine Kräfte sind begrenzt. Aber was den großen Unterschied macht, wir haben einen allmächtigen Begleiter. Also die Gleichung, die sich bisher gestellt hat, die verändert sich komplett. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich auch plötzlich von Grund auf, weil ja dieser allmächtige Gott in uns wohnt. Also wir haben einen allmächtigen Begleiter an unserer Seite und er hat eine Ausrüstung bei sich, die es auf diesem Weg auch braucht. Und das sind drei Dinge genannt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich dachte, ich will das, die drei Dinge irgendwie so ein bisschen verdeutlichen. Das erste für Kraft, habe ich mir gedacht, ich bringe da mal einen Gegenstand mit. Glaube, das kennen die meisten, müssen eigentlich alle kennen. Hat wahrscheinlich jeder Haushalt oder die meisten Haushalte. Dieser Hammer, gibt auch noch größere Exemplare, der steht für Kraft. Der Hammer hat Kraft. Also wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen möchte, dann benötige ich einen Hammer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch schon mal einen Nagel mit der Hand in die Wand reingemacht hat. Also habe ich bisher noch nicht probiert. Wird auch schmerzhaft sein, wird wahrscheinlich gelingen. Da ist es gut, man hat eben so einen Hammer. Da klappt es. Also der Geist der Kraft ist in unser Leben gekommen. Im Griechischen steht an dieser Stelle Dynamis. Kann übersetzt werden mit dynamisch, mit Dynamit. Dynamit bewegt ja auch viel, wenn man etwas sprengen muss, da nicht weiterkommt. Man kann es auch übersetzen mit gewaltige Kraft. Diese Kraft, mit der Gott also die Welt geschaffen hat, oder die Kraft, die die Sterne in ihren Bahnen hält, oder auch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Also was ist da für eine Kraft drin in diesem Heiligen Geist? Diese Kraft eben ist im Heiligen Geist in unser Leben gekommen. Und jetzt kann man sich fragen, wenn diese gewaltige Kraft durch den Heiligen Geist in mein Leben gekommen ist, warum spüre ich sie oft nicht? Warum fühle ich mich dann trotzdem noch so schwach? Es ist gar nicht nötig, dass wir selber uns stark fühlen. Entscheidend ist, dass Gott stark ist und dass Gott kraftvoll wird. Das ist das Entscheidende. Es gibt ja auch eine Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wo der Paulus auch von seiner eigenen Schwachheit und Kraftlosigkeit spricht. Und in den Momenten, wo er sich schwach gefühlt hat, hat Gott gewirkt und Gott gehandelt. Also gerade dann, wenn ich mich schwach fühle, dann hat Gott die Dinge trotzdem im Griff und kann ganz gewaltig wirken. Ich glaube, wir müssen da umdenken. Es ist also eine Eigenschaft Gottes, diese Kraft. Und dort lässt er uns eben Anteil haben, also da und dort lässt er uns Anteil haben am Ganzen. Es ist also gar nicht nötig, dass wir der Situation gewachsen sind. Wichtig ist, dass Gott der Situation gewachsen ist. Und es ist nicht nötig, dass ich mich der Herausforderung gewachsen fühle. Es ist also gar kein Problem, wenn ich es zu Gott sage, ich fühle mich da jetzt an der Stelle überfordert. Es reicht also, dass Gott dieser Herausforderung gewachsen ist und dass ich in Abhängigkeit von ihm weitergehen darf. Also das erste Werkzeug, der Geist, Gottes Geist ist Kraft, aber gibt ja noch was weiteres. Gottes Geist ist ja auch Liebe. Ich habe da so ein schönes rotes Herz mitgebracht. Man kann es auch von hinten gut erkennen. So ein schönes Symbol für die Liebe. So ein klassisches Symbol. Der Geist der Liebe. Also Kraft zu haben, das ist ja toll. Das reicht aber nicht aus. Mit dem Hammer, wie gesagt, kann man viel Gutes tun. Aber man kann mit dem Hammer auch, wenn man ungeschickt umgeht, auch Dinge kaputt machen und zerstören. Kann sogar jemanden erschlagen. Also entscheidend ist die Absicht, was habe ich mit dem Hammer vor? Aus welcher Motivation heraus mache ich Dinge? Paulus schreibt ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ihr könnt die tollsten Dinge für Gott machen, wenn es aber nicht aus der Liebe heraus geschieht, dann nützt es nichts, dann bringt es nichts. Also der Geist, der in uns lebt, ist der Geist der Agape, der göttlichen Liebe. Diese Liebe gilt allen, sogar dem Sünder, diese Liebe gilt sogar dem Feind. Und da kommen ja manchmal auch schnell an Grenzen, wenn Menschen da sind, die uns das Leben schwer machen. Vielleicht in der eigenen Familie oder Verwandtschaft, vielleicht am Arbeitsplatz. Menschen, die einfach uns Steine in den Weg legen wollen, absichtlich die Türen zuschlagen, die auf irgendeine Art und Weise uns das Leben schwer machen. Und es ist schwer, ja, mit den Menschen umzugehen, mit diesen Menschen auch liebevoll umzugehen. Trotzdem diesen Mann oder diese Frau zu lieben, die uns eigentlich völlig zuwider ist. Und da ist es auch eben gar nicht nötig, dass wir diese Liebe fühlen müssen, fühlen sollen. Also warten wir nicht auf schöne Gefühle für jemanden, sondern gehen wir einfach den einzelnen Schritt auf den anderen zu, egal wie sich das anfühlt, in dieser Liebe, die durch den Heiligen Geist da ist, vorhanden ist, egal wie wir uns fühlen. Also nicht auf irgendwelche schönen Gefühle warten, sondern der Geist der Liebe ist da, der wohnt in uns. Und dann zum Dritten, das ist ja auch noch, was eben Gottes Geist ausmacht, ist diese Besonnenheit. Wenn man das Wort im Griechischen übersetzen will, dann ist es gar nicht so einfach. Ältere Übersetzungen, also wer schon lange, schon Jahrzehnte in der Bibel liest, der weiß, früher stand da in den Übersetzungen Geist der Zucht. Später stand da der Geist der Selbstbeherrschung. Also es ist gar nicht so einfach, dieses Wort gut wiederzugeben. Aber was gemeint ist, das ist Folgendes, eben ich kann aus der besten Motivation heraus, ich kann mit aller Kraft etwas tun und trotzdem geht es schief. Wenn meine Frau mich zum Beispiel bittet, ein Bild aufzuhängen, Also kann ich wunderbar mit dem Hammer und dem Nagel agieren. Aber wenn ich nicht so genau hingehört habe, wo ich es aufhängen soll, dann hänge ich es vielleicht an ganz anderen Stelle auf, in irgendeiner Ecke und sage, nein, nein, da hätte es hin sollen, da in die Mitte. Also ich kann agieren und es ist trotzdem eben verkehrt. Ich schlage den Nagel an einer ganz falschen Stelle ein. Und deshalb braucht es nämlich noch was. Es braucht, ich habe was mitgebracht, so als auch wieder Symbol, es braucht das rechte Maß. Und das ist das, was, denke ich, mit Besonnenheit auch gemeint ist. Wir kennen das ja. Man sagt was Richtiges, also die Aussage ist nicht falsch, aber was auch der Wahrheit entspricht, aber man sagt es vielleicht in einem völlig ungünstigen Moment. Und wenn man die alte Übersetzung mit Zucht auch nimmt, bedeutet ein Stück weit, dass ich mich in dem einen oder anderen Moment vielleicht zurücknehmen muss, dass ich mich selber in Zucht nehmen muss, also mich mäßigen, also das rechte Maß finden. An manchen Stellen muss ich vielleicht auch Nein sagen. Das ist gut, wenn ich mich abgrenze und wenn ich Nein sage. Oder aber, wenn man so richtig in Wallung gekommen ist, wenn man sich über irgendwas unheimlich aufregt, dass man dann sich den Kommentar verkneift, der im ersten Moment vielleicht auch völlig daneben ist. Wenn man 10 Minuten später darüber nachdenkt, sagt man, ja, das war echt blöd, warum ich das überhaupt so gesagt habe. Und man nimmt sich in Zucht, also man mäßigt sich, man hält sich zurück. Und man merkt, es ist einfach nicht gut, wenn ich jetzt etwas sage, was einfach nicht richtig ist. Für mich so eine Schule der Besonnenheit ist momentan das Unterwegssein mit meinem Vater, der ist 86 Jahre alt, ist verwitwet, lebt alleine noch in seinem Haus, aber er kriegt so seinen Alltag nicht mehr alleine hin. Wir haben vor einem Jahr schon manche Unterstützungsmaßnahmen, Diakonie und so weiter, sag mal, angeleiert, die kommen auch regelmäßig zu ihm und trotzdem kriegt er das nicht so hin. Und da haben wir die letzten Monate so manche Gespräche geführt. Und das ist alles nicht so einfach. Und manchmal habe ich gesagt, nee, so und so kann das auf gar keinen Fall gemacht werden. Wie auch immer, es gab immer wieder ganz schön Reibung zwischen uns. Und wo ich in den letzten Wochen auch gemerkt habe, ja, da und dort braucht es viel Geduld. Auch manchmal im Moment, wo ich denke, ich sollte das eigentlich sagen, es ist vielleicht doch besser, wenn ich mich jetzt zurücknehme. Es ist spannend, da unterwegs zu sein und aber wo ich auch merke, es ist fast wie so eine Schule für mich persönlich, auch so ein Lernprozess. Und da musste ich auch so denken, es gibt so viel Unbesonnenheit heute, nicht nur bei jungen Leuten, auch bei gestandenen Männern und Frauen, so die Nachrichten sich anschaut oder liest und es gibt so viel Unbesonnenheit um uns herum. Und umgekehrt, wie sehr braucht unsere Welt Menschen, die besonnen handeln? In der Politik jetzt, die ganzen Entscheidungen, wie die zu treffen sind, auch für unser Land, für Europa und darüber hinaus. Und da ist es gut zu wissen, Gottes Geist hat eben dieses rechte Maß. Er kann mich führen, er kann mir das rechte Einfühlungsvermögen geben, die rechte Weisheit. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich in jeder Frage, in der ich Gott um Weisheit bitte, immer die perfekte Antwort auch bekomme. Manchmal muss man einfach sich so herantasten und ausprobieren. Dann weiß man manchmal erst hinterher, ob es richtig war oder nicht. In unserem Alltag ist es also so, dass wir nicht immer hundertprozentig wissen, was jetzt genau richtig ist. Aber vertrauen wir doch darauf, dass Gott uns durch seinen Geist wirklich auch entsprechend führt. Vertrauen wir doch da auf die Größe Gottes. Gott kann trotzdem etwas Gutes daraus machen, auch wenn ich in diesem Moment vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe. Und es beim nächsten Mal dann anders machen möchte. Und machen werde. Gott kann doch letztendlich trotzdem Gutes daraus wirken. Gott, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist so ein ganz wichtiges Vermächtnis von Paulus, dass er dem Timotheus mitgibt für die Herausforderungen, in denen er steht. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also meine engen Grenzen und meine Tendenzen auch zu verzagen, all das hindert Gott nicht, trotzdem zu wirken in der Situation, in der wir drinstecken. Also wir haben auf unserem Weg einen Begleiter, der mit allem ausgerüstet ist, was es braucht. Dieser Geist Gottes, wenn du dich eben für Jesus entschieden hast, der lebt auch in dir. Er wirkt an dir und auch durch dich hindurch und der will dich gebrauchen. Was ist also zu tun? So im Alltag. Zwei Dinge, die ich da benennen möchte, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, was uns gegeben ist, ne? Den Geist der Kraft, den Geist der Liebe, den Geist der Besonnenheit. Das hat Paulus bei Timotheus gemacht mit diesem Vers. Er hat ihn daran erinnert, was er hat. Gott lebt in dir. Das war jetzt eben auch das Ziel meiner Predigt heute, dass uns das eben bewusst wird, was uns schon geschenkt ist, was eigentlich schon da ist. Christus in mir. Und das Zweite, dass wir in dieser Abhängigkeit von Gott unterwegs sind und in dieser Abhängigkeit auch bleiben. Wir sollen nicht aus eigener Kraft Dinge angehen, sondern eben in der Kraft Gottes. Abhängig bleiben von Gott. Manchmal einfach diesen Blick nach oben haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und dass du jetzt mit mir in diesen Tag gehst. Dass wir es vielleicht am frühen Morgen beten oder wir haben vielleicht ein schweres Gespräch und dass wir aber sagen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt da genau sagen soll, aber lenke mich durch deinen Heiligen Geist. Gib du mir die richtigen Worte. Dass wir einfach so im Austausch mit Gott sind und mit ihm einfach darüber sprechen. Oder vielleicht auch in einer Situation, wo wir völlig überfordert sind, einfach auch mal so einen Stoßseufzer rauslassen. Und nach oben schicken, Jesus, ich habe überhaupt keine Lust jetzt auf diese Person und auf diese Aufgabe, aber hilf mir doch einfach jetzt in der Situation. So gibt es in unserem Alltag ja verschiedene Herausforderungen. Wir brauchen deshalb die Gegenwart und auch die Kraft Gottes in unserem Alltag. Ich bin bei meiner Vorbereitung auf ein Gebet gestoßen, das ist schon ungefähr 1200 Jahre alt und ich möchte euch dazu einladen, wem es möglich ist, einfach dazu aufzustehen, dass wir dieses Gebet jetzt noch gemeinsam beten. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt. Du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, in Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht. Und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Amen.